Auf die Schnauze.
Unsere sind kuschelig süß, weil sie an uns gewöhnt sind. Aber der hat Krallen, der hat ordentliche Zähne. Das ist ein Allesfresser. Waschbären lieben ja Wasser natürlich, aber sie hassen Wasser von oben.
Und du?
Ich mag den Regen auch nicht.
Wie gefällt dir der Begriff Wetterfee?
Ich denke immer, ich habe keinen Zauberstab dabei. Ne? Die Bestätigung in Form von, du bist eine intelligente Frau, Susanne, die kriegst du beim Wetter jetzt nicht unbedingt. Ich bin Ossi. Na, also wir können das Interview auch auf Sächsisch machen.
Die witzigsten Macken meiner Waschbären.
Alles waschen. Es ist reinstes Comedy. Also ich brauche auch abends keinen Fernseher. Ich setze mich vors Gehege und lach mich tot.
Auf die Schnauze. Träges Schlappohr oder flinker Flitzer. Mindestens aber eine haarige Angelegenheit. Mit welchem Tier teilen Prominente ihr Zuhause? Ob Hund oder Katze, Pferd oder Kaninchen. Hinter jedem Vierbeiner steckt eine emotionale, lustige, spannende oder auch traurige Geschichte. Wir reden drüber.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf bei Instagram @aufdieschnauze.
Ja, Jule, heute wird's wirklich ungewöhnlich. Bei Haustieren denken wir zumindest ja normalerweise als erstes mal an Hunde, dann an Katzen, vielleicht noch Hamster, Kaninchen oder Vögel. Eine Katze hat unser prominenter Gast heute auch sogar, aber die anderen Haustiere, die sind schon wirklich special.
Ja, ich war durchaus überrascht, als ich kürzlich zum ersten Mal bei ihr zu Besuch war und sie mir ihre 4 Waschbären gezeigt hat. Die sind sehr, sehr süß und haben auch wirklich witzige Namen, aber dazu später mehr.
Ja, aber das soll es noch nicht gewesen sein. Es gibt nicht nur ein Gehege für Waschbären, sondern auch noch eins für Eichhörnchen. Die rettet sie nämlich.
Ja, sie hat auf jeden Fall ein Herz für Tiere. Sie ist Journalistin, Moderatorin. Wir sehen sie gerne mal im Fernsehen, beim Wetter auf ProSieben, in Sat.1 oder bei Kabel.1. Sie ist also eine Kollegin von mir.
Ja, aber nicht nur das. Sie ist auch noch relativ frisch gebackene Mama und, Achtung, Fan von Feuerlöschern. Warum? Auch das fragen wir natürlich nach.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Susanne Schöne.
Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Hallöchen.
Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Ja, es ist so schön hier bei dir und so abgefahren. Du musst mal ein bisschen erzählen.
Ihr seid mitten im Englischen Garten in München. Das ist in den 30ern gebaut worden, 1930 roundabout. Und dann wurde das Gebäude stillgelegt, weil es nicht mehr gebraucht wurde und lag dann auch eine Weile brach. Und dann haben wir es irgendwann übernommen, haben es umgebaut. Hier sind verschiedene Firmen drin. Es ist ein Startup-Hub und die haben wir auch, unsere Gehege für verschiedene Tiere. Ja.
Da habt ihr gedacht, wenn man so viel Platz hat, dann muss man das nochmal anders nutzen?
Da muss man das sinnvoll nutzen. Wir haben ja in der Tat seit fast 10 Jahren Katzen. Also wir sind große Katzenliebhaber, haben mittlerweile 3 bei uns. Und irgendwann zur Corona-Zeit kam mein Mann um die Ecke mit dem Thema Eichhörnchen. Und das bietet sich ja an. Wir haben hier viele Eichhörnchen im Englischen Garten. Und dann hat man uns irgendwann gefragt vom Eichhörnchenverband, den gibt es hier in München, ob wir denn Fundtiere aufnehmen und auswildern würden, weil wir haben ja hier Platz. Und so kam das. Zu Corona hatten wir Zeit, so fing alles an. Und ganz spannend, ich war zu der Zeit auch gerade frisch schwanger. Und dann natürlich, Jule, du kennst das als Moderatorin, gerade im Eventbereich. Christine, du auch, da fiel dann alles aus. Man hatte sehr viel Zeit, man hat nur ein bisschen TV gemacht und dann kam das irgendwie so eins zum anderen. Und dann haben wir nicht nur Eichhörnchen ausgewildert, sondern tatsächlich auch aufgezogen. Also wir haben kleine Babys aufgenommen. Und das ist ganz witzig, so ein Eichhörnchen ist wie ein Menschenbaby, macht nur die Entwicklung viel, viel schneller durch. Das heißt, man hat so in der ersten Nacht alle 2 Stunden gefüttert, in der zweiten Nacht alle 3 Stunden. Und also das Tempo würde man sich beim Menschen wünschen, aber bei den Eichhörnchen ging das ganz, ganz schnell. Und unsere ersten beiden Babys hießen Coco und Chanel.
Ja, da hast du schon mal geübt fürs Mama-Dasein. Genau. Aber das finde ich echt witzig, weil bei mir sehe ich vom Garten aus auch Eichhörnchen. Mhm. Aber ich werde nicht auf die Idee gekommen, dass die jetzt wirklich dann mal Hilfe brauchen. Ist das dann so wie bei Igeln, wenn die verletzt sind oder wann kommen die zu euch?
Das sind in der Tat meistens Jungtiere, Erwachsene eher selten, sondern Jungtiere, wo der Mama was passiert ist, die aus dem Nest gefallen sind zum Beispiel. Wir hatten danach, wer Suits kennt, wird auch die Namen dann kennen, weil wir haben sie nach den 3 Hauptdarstellern benannt. Die waren wirklich, da ist jeden Tag ein anderes Geschwisterchen gefunden worden. Also die sind dann irgendwann aus dem Nest raus, weil die Mama nicht mehr wiederkam. Wie man sich vorstellt, sie haben Hunger, sie dehydrieren gerade im Sommer und dann verlassen sie das Nest, obwohl sie das normalerweise nicht machen würden. Und das sind die Momente, wo sie gefunden werden. Dann gibt es in München eben den Eichhörnchenverband, die nehmen die auf und päppeln sie auch erstmal auf. Und erst wenn sie fit genug sind, dann kommen sie zu uns, weil wir sind natürlich keine Ärzte hier. Mhm. Und dann bleiben sie noch 2-3 Wochen bei uns, gewöhnen sich so ein bisschen an die Gegend, akklimatisieren nennt man das. Und dann machen wir so eine kleine, winzig kleine Luke auf. Die finden die auch relativ schnell, so innerhalb von 2 Stunden. Und dann können die über so eine Seilkonstruktion hier in den englischen Garten ja, entschwinden, kommen aber noch relativ häufig zurück am Anfang. Also wir bieten ihnen dann auch noch Wasser und Futter für die nächsten 1-2 Wochen an, weil Eichhörnchen tatsächlich bis zu 5 Kobel bauen müssen. Also das sind die Wohnhäuser und ihr könnt euch vorstellen, diese kleinen Nestkonstruktionen, da kommt natürlich gerne mal Wind um die Ecke und dann werden die weggeblasen und deswegen werden die von Natur aus dazu angehalten, so 4 bis 5 zu bauen und das dauert natürlich einen Moment, vor allem wenn sie aus einer Pflege kommen, sind sie es ja gewohnt, dass es jeden Morgen Frühstück gibt. Auch da müssen sie sich erstmal umstellen.
Müssen sie selber suchen.
Ja, und deswegen dürfen sie noch ein bisschen zurückkommen und dann ist aber die Luke auch dicht.
Ich wollte gerade sagen, oder bringen die dann noch neue Familienmitglieder mit, so nach dem Motto, da gibt es immer günstig Frühstück.
Also ab heute wieder Selbstversorger. Und tatsächlich ist der Louis von unseren 3 Suits-Geschwistern mir sehr ans Herz gewachsen. Und der kam 2 Jahre später nochmal wieder.
Ach, du hast
also Eichhörnchen vergessen sehr viel, sehr schnell. Deswegen vergraben die auch so viele Nüsse, weil sie einfach 90-95% nicht mehr wiederfinden. Die müssen so viel vergraben, weil sie einfach echt strunzen dumm sind, hätte ich jetzt mal gesagt. Und das ist ganz niedlich, weil man das gar nicht so richtig nachweisen konnte, ob die sich überhaupt irgendwie langfristig an was erinnern können. Und der Louis hatte eine ganz besondere Markierung am Kinn. Ungewöhnlich weit, dass dieses weiße Fell nach oben ging, bis an die Lippe. Und dann kam er mir hier eines Tages, 2 Jahre später, wieder entgegen. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, dass ich jedes braune Eichhörnchen Louis nenne. Und auf einmal hat er reagiert und kam immer näher und kam dann nochmal so ein bisschen auf 1 Meter an mich ran, was sie normalerweise nicht machen würden. Und dann habe ich die Markierung gesehen und das war schon echt ein krasser Moment. Ist das Findelkind nochmal wiedergekommen.
Aber dann nur einmal und dann war er
tatsächlich nur einmal. Und auch die anderen, man erkennt sie einfach nicht mehr wieder. Ne? Es sind dann ja auch viele, so 20 in einer Tour, die wir auswildern. Und die erkennst du dann einfach nicht mehr wieder.
Mhm. Aber hattest du vorher schon irgendeinen Bezug zu Eichhörnchen? Also, und sei es nur, dass du die jetzt einfach süß fandst? Oder ist das jetzt durch diese...
Ich liebe durch die Bank weg alle Tiere. Ich wollte unbedingt Tierärztin werden, bis man mich dann zu einem Praktikum geschickt hat und ich festgestellt habe, dass so ein Tierarzt auch Tiere einschläfern muss. Da war es dann vorbei. Also in jungen Jahren war dieser Wunsch dann auch schnell wieder abgehakt. Aber wir haben am Anfang Vögel gehabt, dann waren es irgendwann Meerschweinchen und die Katzen waren schon ein echtes Upgrade, weil es einfach Persönlichkeiten sind. Ne? Das kennt ihr mit den Hunden auch, die reagieren nochmal ganz anders. Und aber so der Bezug zu Wildtieren war nicht da. Das war wirklich so eine Corona-Geschichte, dass mein Mann um die Ecke kam und sagte, Mensch, wir haben doch hier den Platz. Hier gibt es schon so viele Eichhörnchen, die haben angefragt, ob wir uns das vorstellen können. Und da sind wir da ganz schnell reingewachsen.
Aber hast du dir dann irgendwie 3 Bücher gekauft, so nach dem Motto, erstmal Basiswissen Eichhörnchen sich aneignen?
Das ist
oder?
Wie wenn du ein Kind kriegst, da bereitet dich auch keiner drauf vor. Also wir haben eine ganz tolle Tierärztin, die auch spezialisiert ist auf Wildtiere, die uns natürlich so die nötigsten Sachen am Anfang mit auf den Weg gegeben hat, was die gerne fressen, womit man sie füttern muss. Die brauchen ja dann so eine, es ist wie im Prinzip eine Hundemilch, die du anrührst und die Pipetten, also die hat uns wirklich auch ausgestattet mit allem Möglichen, was wir brauchten und hat uns das Wichtigste gesagt und den Rest, der funktioniert schon irgendwie.
Und jetzt bist du Eichhörnchen-Expertin.
Jetzt bin ich ein bisschen Eichhörnchen-Expertin und tatsächlich kamen über die Eichhörnchen dann ja auch die Waschbären. Das war ähnlich, kam auch über unsere Tierärztin und das ist so ein bisschen eine fiese Geschichte in Deutschland. Ich umreiße es nur. Tierschutz schreibt man sich ja immer gerne so ein bisschen auf die Fahnen und das ist bei Waschbären definitiv nicht so. Also wir kennen das alle, es gab diese Pelzfarmen, ich glaube bis in die 70er hinein. Das war in der Nähe von, lass mich nicht lügen, ich glaube Kassel und Berlin-Brandenburg, jeweils eine. Und damals hat man das halt eingestellt, weil nicht mehr rentabel und anstatt eben diese wenigen Tiere zu erlösen, was im Nachhinein natürlich die einzig sinnvolle Lösung gewesen wäre, hat man die Tore einfach aufgemacht und die haben einfach ganz ehrlich in unserem Ökosystem nichts verloren. Die machen sehr viel kaputt, Waschbären, sie haben keine natürlichen Feinde und das hat eben dazu geführt, dass jetzt, wie viele Jahre später, 50, wir hunderttausende Tiere haben, die natürlich gerade in den Großstädten auch echt eine Plage sind, weil die haben Hunger und die nehmen alles, was sie kriegen können. Das sind wirklich Allesfresser, also die zerwühlen auch den Müll und das ist in der Tat schwierig und deswegen, ich mach's kurz, es gibt in Deutschland für jeden Quadratzentimeter einen Förster und wenn man einen Waschbären findet, dann muss man den Förster rufen Und der Förster kümmert sich dann, ich nenne es mal so, um den Waschbären.
Kümmern in Anführungsstrichen.
Genau. Mhm. Und die Jungtiere überlässt man sich selbst, weil die sind verloren alleine. Und das führt eben dazu, dass gerade im Frühjahr, Sommer sehr viele Jungtiere gefunden werden. So war das auch bei uns. Und dann kam der Anruf, ich glaube, ich war im 6. Monat schwanger. Da saß mein Mann vor mir und sagte, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt nach Kassel fahre und zwei Waschbärenschwestern abhole? Ich sage, das ist eine großartige Idee, eine hochschwangere Frau hier sitzen zu lassen und zwei Waschbären abzuholen. Weil wir hatten ja auch nicht die Facility, wir hatten nicht die Location dafür. Also wir haben so ein kleines Hexenhäuschen da hinten. Das haben wir dann notdürftig mit Gitterdraht abgedichtet, dass die nicht rauskamen. Das war so die erste Voliere, die im Prinzip hatten. Aber die waren ja auch noch winzig klein, die zwei Mädels. Und das waren Naomi und Kate.
Und, du hast einen Hang zu Models.
Und dann kam noch Tyra dazu aus der Nähe von Nürnberg und dann noch später aus Thüringen der Karl.
Der Karl
Lagerfeld, das ist unsere Modelbande.
Es fehlt aber noch eine Claudia.
Ja. Du, wir hatten jetzt tatsächlich, unsere Tierärztin hatte zwei Jungtiere, ich wäre fast noch mal schwach geworden. Aber die haben zum Glück eine sehr schöne Pflegestelle in Baden-Württemberg bekommen und von daher alles fein. Wenn sie die nicht losgeworden wäre, ich glaube, ich hätte sie auch noch da hinten reingepackt. Also das Gehege, müsst ihr euch vorstellen, ist groß genug. Die Leute denken immer, da wohnt irgendwie eine Giraffe drin. Die ist groß genug für 25 Tiere.
Ach, 25, okay, also dürfen geht da leben.
Was. Könnt ihr doch ein paar
aufnehmen. Vier sind es in der Tat, die wir alle, seit sie wirklich Babys sind und waren, bei uns haben.
Aber ich habe das tatsächlich im Vorhinein gelesen, dass es in Deutschland so viele freie Waschbären gibt. Auch in Hessen übrigens einige. Es war mir ehrlich gesagt gar nicht klar. Mhm. Und wie du sagst, die sind ja eben nicht beliebt. Deswegen sag doch mal was Positives, dass die Leute, was kann man denn Positives über die Waschbären sagen, dass die Leute sich vielleicht dann auch nicht so erschrecken, wenn sie einen
sehen? Alles, außer dass sie einfach nicht in unser Ökosystem gehören und deswegen ich das verstehen kann, dass Menschen sagen, sie sind für sie eine Plage und sie haben auch Angst. Also ich muss auch ehrlich sagen, Waschbären in freier Wildbahn, die kommen gerne mal zu 25 oder 30 um die Ecke. Da wäre ich auch schnell. Also unsere sind tatsächlich, dadurch, dass wir sie wirklich als Babys haben, die waren so winzig klein, bisschen größer als ein Handteller. Ne? Zwei Handteller zusammen, das war unser Waschbär. Die sind wie Kuscheltiere. Die sind ganz flauschig. Jule, du hast ja auch getestet.
Ja, ganz süß, ne? Und von der Größe ja eigentlich auch so wie eine größere Katze,
ja,
oder so.
Wie eine,
ne?
Dicke, fette Katze.
Wie eine dicke Katze, ja, das stimmt.
Dicker,
die sind sehr
Kater.
Kuschelig.
Mit viel Fell jetzt gerade im Sommer, ja, und ordentlich angefuttert. Im Winter sind sie dann doch sehr hager natürlich. Aber jetzt sind sie gerade gut beieinander und sie sind einfach toll. Das ist wirklich in unserem Fall, weil wir sie von klein auf haben, wie kleine Kuscheltiere.
Also die kuscheln auch gerne, sind zutraulich.
Ja, aber die sind natürlich, und das muss man echt wissen, den Fehler machen viele, die finden so einen kleinen Waschbären und sagen sich, oh, der ist ja total süß, ist der auch. Bis der halt nach 3, 4, 5 Wochen echt groß wird und halt einfach ein Wildtier ist. Der gehört nicht in eine Wohnung, den kannst du nicht in einer Badewanne irgendwie halten. Der hat Krallen, der hat ordentliche Zähne, das ist ein Allesfresser. Ne? Es ist und bleibt ein Wildtier. Also unsere sind kuschelig süß, weil sie an uns gewöhnt sind. Aber man darf nicht den Fehler machen zu glauben, man kann sich in einer Wohnung einen Waschbären halten. Das ist völlig utopisch und auch nicht artgerecht. Also das ist totaler Quatsch. Ansonsten ist alles positiv. Wenn man wie ich einen Sohn hat, der ständig irgendwas zu essen übrig lässt, super, weil das geht einfach, das ist nachhaltig hoch 5. Das geht einfach zu den Waschbären. Oh, Banane noch übrig, super, freuen die sich.
Nur, was würde ich denn machen, wenn ich einen finde und ich möchte eben nicht, dass der Förster sich kümmert?
Ich weiß, ja, ist doch klar, dann bringst du ihn zusammen.
Wir haben noch Platz für 21 Tiere. Wir müssten nur die Fütterung sicherstellen, weil die fressen einem echt die Haare vom Kopf. Nee, es ist tatsächlich ganz schwierig. Ich kann dir keine gute Antwort geben.
Also Tierheime nehmen die nicht?
Das Tierheim nimmt sie nicht, logischerweise, weil Waschbären nicht mehr ausgewildert werden dürfen. Also unsere Tiere sind natürlich kastriert. Die haben ein Gehege, also es gibt ganz krasse Regularien, was die Gehege anbelangt. Zum Beispiel, die haben 3 oder 4 Meter Beton in die Erde rein, weil die sind sehr gute Buddler. Die könnten sich auch rausgraben. Und das macht man natürlich in seinem eigenen Garten. Also man kann sie im eigenen Garten halten, das ist völlig okay. Man muss es absegnen lassen von der Stadt. Man muss die Regularien fürs Gehege erfüllen. Aber man darf das prinzipiell.
Aber das heißt, du musstest dann das bei der Stadt anmelden, dann hast du denen gesagt, ich baue jetzt hier ein Gehege und dann kommt so ein Ordnungsamt-Fuzzi,
ja,
und guckt sich das an.
Genau, richtig. Und wir haben ja auch wirklich mit dem Wildtierschutz viel in München zu tun gehabt. Wir haben alles, die haben dann mal Schlangen angucken dürfen und so. Also es ist ganz, ganz toll und ganz spannend. Aber es ist eben nicht so einfach. Also man darf nicht mal einfach sich einen Waschbären halten. Und um deine Frage zu beantworten, ich kann dir nicht sagen, was eine gute Empfehlung ist, weil Tierheime nehmen sie in den meisten Fällen nicht, weil es ist einfach eine Endstation. Sie dürfen, auch wenn sie kastriert sind, nie ausgewildert werden, weil sie zerlegen einfach, sie zerlegen Vögel, sie fressen alles. Also das ist, es ist einfach so, sie gehören einfach nicht zu uns, so traurig das ist.
Ich habe ja gerade ein bisschen Angst. Guck mal an den Himmel.
Ja,
es wird sehr schwarz plötzlich.
Ich wollte es auch gerade mal kommentieren, weil man jetzt auch ordentlich das Blätterrauschen hier hört. Wir sitzen ja, für unsere lieben Podcast-Hörer, wir sitzen ja draußen hier. Sehr idyllisch, aber ich hoffe, über München.
Ja, und jetzt sehe ich einen sehr dunklen Himmel, der so langsam hier an den grauen Hintergrund auf eurer Terrasse erinnert.
Also wir hoffen einfach mal, es zieht vorbei an uns.
Ja, ich hoffe auch. Nicht. Aber ist es zu laut, das Blätterrauschen, oder ist es schön?
Das ist schön.
Das ist auch entspannt. Wir können auch 10 Sekunden einfach mal still sein und das wirken lassen auf eure Zuhörer.
Genau. Bisschen Meditation
es zwischendurch. Es ist ein sehr schöner Ort hier, ja.
Ja, das ist absolut. Ich finde, wir müssen die Waschbären jetzt mal ein bisschen genauer kennenlernen. Wir haben ja immer einen Steckbrief in unserem Podcast. Normalerweise oft für Hunde oder halt für Katzen. Mit Waschbären hatten wir es noch nicht. Also, so sehen meine Waschbären aus. Das sind besondere Merkmale.
Grau, flauschig, so groß wie ein großer, dicker Kater. Schwanz, je nach Länge, 3, 4, 5 Kringel. Daran kann man sie ganz gut unterscheiden. Und natürlich die typische Brille im Gesicht, die, glaube ich, jeder kennt und jeder liebt. Es sieht immer aus wie so ein Raub. Also jemand, der jetzt gerade jemanden überfällt.
Aber du kannst sie tatsächlich unterscheiden, weil ich habe sie mir angeguckt und fand, die sehen jetzt, wenn man sie nicht so kennt, sehen sie sich schon sehr ähnlich.
Mein Mann kann es besser. Naomi ist sehr groß. Also wenn man sie nebeneinander sieht, kann man es ganz gut unterscheiden. Naomi ist sehr groß und sehr dick, also muss man nett auszudrücken.
Ist sie übergewichtig?
Vermutlich ja. Was ganz spannend ist, weil Katie ist ein bisschen heller, ganz dünn und schmal und ist die, die definitiv am meisten frisst. Karl, der Junge, hatte als kleines Baby eine Zecke im Auge. Wir sind sehr froh, dass er nicht ganz blind ist auf dem einen Auge, weil wir können es schlecht einschätzen, ob er jetzt noch gut sieht auf dem Auge oder nicht. Wir können ihn ja auch schlecht fragen.
Ja.
Daran erkennt man ihn aber, wenn das Licht reinscheint, und man erkennt ihn natürlich auch an den Geschlechtsmerkmalen. Also das ist, wenn er weiter oben ein Leckerli sich holt, dann kann man auch mal gucken und sagen,
da ist was.
Und Tyra hat einen kürzeren Schwanz. Sie hat einen Kringel weniger als die anderen. Also wenn sie nebeneinander sind, dann kann ich sie irgendwie auseinanderhalten, wenn nur einer vor mir ist. Bei Katie ist einfach durch das hellere Fell. Die anderen, schwierig.
Die menschlichsten Eigenschaften meiner Waschbären sind?
Die?
Menschlichsten Eigenschaften meiner Waschbären sind?
Immer Hunger, immer neugierig. Ich glaube, die sind so an so vielen Ecken menschlich. Alles, was irgendwie dazugehört. Aber Neugierde und Hunger, würde ich sagen, gehören am meisten dazu.
Ein Film über meine Waschbären hätte den Titel.
The Fabulous Four.
Ja, das ist gut.
Was macht sie fabulous?
Alles, alles. Diese Unterschiedlichkeit auch im Charakter und es ist reinstes Comedy. Also ich brauche auch abends keinen Fernseher. Ich setze mich vors Gehege und lache mich tot. Also die werden gegen 17 Uhr werden sie dann aktiv, ne, so in der Dämmerung. Und das ist zum Piepen, auch wenn hinten die Sonne untergeht und dann laufen die über diese Holzkonstruktionen, halt wirklich so wie Ganoven, und du lachst dich tot und die jagen sich natürlich die ganze Zeit und spielen miteinander und also wirklich, es ist reinstes Kino. Also jeden Abend 2 Stunden lang Waschbärenkino gucken.
Die haben wahrscheinlich hier auch das Paradies, ne?
Die haben natürlich hier in der Tat auch viel Platz. Wir haben ein schönes Gehege gebaut mit vielen Etagen, mit einer Terrasse, mit allem Möglichen. Also
Schwimmbad sogar, ne? Oder Planschbecken.
Ein Pool haben sie natürlich, ja. Einen schönen großen Pool, den lieben sie auch sehr. Ganz witzig, Waschbären lieben ja Wasser natürlich, aber sie hassen Wasser von oben. Bei Regen sind sie weg, aber ansonsten, sie waschen alles. Also das ist ganz lustig. Es gibt so lustige Videos, wenn du einem Waschbär irgendwie Zuckerwatte gibst und er wäscht die. Also das
ja, echt, die tun alles ins Wasser.
Da gibt es auf TikTok so lustige Videos. Also natürlich sollte man ihnen jetzt nicht unbedingt Zucker geben, aber es ist, die sind so zum Piepen, von vorne bis hinten. Von
aber das kenne ich von Benji, der mag Wasser von oben auch nicht, aber sonst springt er gerne rein.
Ja.
Das sagen andere über meine Waschbären und es stimmt nicht.
Also ich glaube, jeder, der jemals hier war, war schockverliebt.
Ja.
Ja, tatsächlich. Nee, da fällt mir gar nichts ein.
Ja gut, man kommt ja auch nicht so viel dann mit denen in Kontakt, ne? Also können jetzt andere Leute da reingehen und die auf den Arm nehmen oder so? Oder lassen
wenn
die das nicht mögen, mit sich machen?
Die Leute, ja. Weil wir haben das Schloss und den Schlüsselcode. Weil sie haben natürlich eine Doppeltür sozusagen, dass sie wirklich niemand muss wie durch eine Schleuse gehen. Muss wirklich, wirklich aufpassen, dass sie nicht ausbrechen. Sonst hat man ehrlich ein Problem. Und deswegen ist das alles doppelt und dreifach gesichert. Aber so rein vom... ob ihnen was passieren könnte. Nein, kann wirklich jeder rein. Das sind in unserem Fall kleine Kuscheltiere, weil wir sie von so klein auf haben.
Also nochmal beißen nicht oder so.
In freier Wildbahn, ja. Bitte nicht machen.
Ja. Die witzigsten Macken meiner Waschbären.
Alles waschen, alles klauen, wirklich alles. Aus den Taschen rausklauen, was sie immer denken, man hat Nüsse oder so dabei. Die haben schon Handys geklaut und sind mit den Handys weggerannt.
Auch also gewaschen?
Im Zweifel, und wenn dann der Pool Handy eingelassen ist, kann auch das passieren. Und die sind sehr schnell. Also die sind frech hoch 10, stibitzen alles, was du irgendwie dabei hast. Klettern sehr gerne an dir hoch. Also wenn man reingeht, empfehle ich immer lange Sachen. Ist auch so. Und auch nicht den dünnen Sommerrock oder ja, halt einfach tatsächlich Krallen. Klauen und Stibitzen ist, glaube ich, ganz oben auf der Liste.
Ja, und ich glaube, ganz viele wissen gar nicht, was die für Geräusche machen. Deswegen darfst du es jetzt mal vormachen. Meine Waschbären klingen so. Oder machen die gar keine Geräusche?
Die schnauben, wenn sie so kämpfen miteinander, aber gespielt kämpfen. Aber ich kann es nicht nachmachen. Es ist irgendwas zwischen einem Schnauben und einem Pferd und einem Wiehern, aber nachmachen. Ich glaube, da kriege ich von jedem Tierarzt, der jemals einen Waschbären in der Hand hatte, kriege ich eine Watschen.
Ja, wir haben ja ein bisschen was nachgelesen bei denen. Die sind ja eigentlich in Nordamerika heimisch, seit Mitte des 20. Jahrhunderts, aber auch in Europa. Zwischen 41 und 71 Zentimeter Körperlänge, das passt auch auf deine, ne? Und werden bis zu 9 Kilo schwer, das fand ich schon krass.
Naomi definitiv, wahrscheinlich schwerer.
Die nicht so gut in Shape ist, ist ein bisschen schwerer. Und sie sollen ein gutes Gedächtnis haben, offenbar entgegen der Eichhörnchen. Stimmt das? Merkst du das?
Ich glaube, die haben ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Sie sind wirklich sehr gewieft, die sind sehr klug. Ob sie sich jetzt langfristig Sachen merken können, ich kann es schwer einschätzen. Ich habe das auch mal meine Tierärztin gefragt bezüglich der Katzen, weil man ja immer sagt, Katzen hätten so ein schlechtes Gedächtnis. Und da sagte sie, ja, wenn sie Alzheimer haben, ansonsten wie ein Elefant. Und ich glaube, ähnlich ist es bei den Waschbären.
Ja, und man hat früher irgendwie gedacht, die seien Einzelgänger. Das fand ich auch interessant. Aber dann hat man festgestellt, nö, stimmt nicht. Und nee, wenn du sagst, die sind gerne mal zu 25 unterwegs, sind totale
Rudeltiere. Also wirklich in Amerika kommen die dir dann da mit 25, 30 Tieren auf einmal um die Ecke.
Ja, Wahnsinn. Ja, da kann man schon Respekt kriegen. Du wirst sie ja nachher sehen, die sind wirklich groß. Und wenn ich mir vorstelle, kommt so eine Herde auf mich zu.
Wobei schon Familienbande nicht so da ist. Ich dachte immer, die zwei Schwestern sind irgendwie ganz dicke miteinander. Das ist gar nicht so. Naomi, also die Große, und der Karl sind so ein bisschen wie die Eltern. Und Kate und Tyra sind die kleinen, fast Kinder irgendwie. Sie sind auch so ein bisschen die Verspielteren und ganz witzig, wie sich das so gefügt hat. Ich habe gedacht, die Schwestern, dadurch, dass sie blutsverwandt sind, hängen irgendwie mehr beieinander. Ist gar nicht so, nee. Aber die schlafen alle vier in ihrem Haus aufeinander. Wir haben eine Kamera da drin. Es gibt die urlustigsten Videos. Also wirklich, reinstes Comedy.
Warum habt ihr sie jetzt eigentlich so genannt? Also bist du Fan von den Supermodels, oder?
Das war auch mein Mann. So ein Name kommt von meinem Mann. Unsere Katze heißt Wi-Fi.
Auch schön.
Von daher das Play Mad on Him. Aber ich fand es super lustig und irgendwie sind es ja dann immer mehr geworden. Auch Coco und Chanel, das kam tatsächlich von mir. Die war einfach witzig.
Ja, ich sag's immer gerne, das sind wie meine Wellensittiche, die hießen ja Rocky und Rambo. Aber ja, das hatte einen Grund, weil ich einfach Sylvester Stallone mega fand. Damals, ist lange her. Sehr schön. Wie aufwendig ist die Pflege? Was musst du machen?
Ach, aufwendig ist es gar nicht. Das ist wie große Katzen. Ne? Wir haben das große Gehege. Entsprechend musst du natürlich ein großes Gehege sauber machen. Es ist wie große Katzen, die auf Toilette gehen. Also das muss man jetzt auch mögen. Oder wie ein großer Hund. Ich glaube, wenn du einen großen Hund hast, bist du das auch gewöhnt, das wegzumachen. Also die haben wirklich wie so ein Katzenklo in groß mit so Kiessteinen drin. Und das musst du halt sauber machen, logischerweise. Jetzt haben sie einen Pool, den muss man natürlich hin und wieder mal schrubben, wie man das halt zu Hause vielleicht auch machen würde. Aber ansonsten, wirklich, die fressen alles. Die kriegen ja standardmäßig Katzen- beziehungsweise in dem Fall Hundefutter, so dieses Feuchtfutter. Obst, Gemüse, alles, was anfällt, alles, was bei uns auch hier im Garten anfällt und abfällt, weil das muss jetzt nicht mehr lupenrein und schön aus dem Supermarkt sein, sondern das kann auch schon ein bisschen drüber sein, mögen die auch alles. Also von daher, von
der Pflege. Und mit dem Fell muss man nichts machen?
Nee, also wir spotten sie gegen die Zecken, wie wir es auch bei den Katzen machen, aber ansonsten musst du da nichts machen. Es sind wirklich Wildtiere, ne? Also du hast jetzt nicht jeden Tag Maniküre und Pediküre bei denen.
Nee, aber so man würde ja denken, habe ich mich jetzt eigentlich gerade gefragt, wie ist denn das? Das heißt, die Haare wachsen gar nicht bei denen dann irgendwann mehr, oder?
Nee, das Fell wird struppig. Jule guckt gen Himmel, es grummelt im Hintergrund. Es wird jetzt so ein bisschen theatralisch
hier gerade. Du wolltest draußen sitzen.
Ja, ich finde das auch total romantisch.
Nee, gar nicht. Also dadurch, dass du die auch so ein bisschen durchwuschelst ja und kuschelst mit denen, aber das Fell wird alleine im Winter schon struppig. Also die sind die machen keinen Winterschlaf, aber sie machen schon eine Winterruhe. Das heißt, im Winter siehst du sie auch mal 2-3 Tage gar nicht. Und wenn, dann kommen sie einfach am Abend mal kurz raus.
Die bleiben da drin, das ist nicht zu kalt.
Die bleiben da drin,
so.
Die sind in ihrem Haus. Wir gucken auch über die Kamera immer rein, ob es denen allen gut geht, ob die sich bewegen und alles fein. Aber die fressen natürlich entsprechend wenig. Und dann, wie das beim Wildtier ist, dann wird das Fell so ein bisschen struppig. Also im Frühling sehen sie doch immer so ein bisschen randaliert aus. Aber das kommt dann von alleine. Über Frühjahr und Sommer, wenn sie wieder mehr fressen, dann nehmen sie wieder ordentlich zu. Und aber Fellpflege musst du gar nichts machen.
Und kann man mit denen irgendwas machen? Also kann man mit denen spielen oder kann man denen was beibringen?
Total, die sind super neugierig. Wir lassen uns immer wieder neue Spiele einfallen, wo sie an Nüsse rankommen müssen oder so. Wir haben dann Seilkonstruktionen gebaut. Sie sind ja wahnsinnig gute Kletterer, das wissen auch viele nicht. Also dieses wirklich schwere Ding mit diesen kleinen Tatzen kann unfassbar gut kopfüber klettern. Das sieht urlustig aus, weil natürlich dieses ganze Fett dann runterhängt. Also, habe ich erwähnt schon mal, reinstes Comedy irgendwie. Und dann haben wir so Seilkonstruktionen gespannt und Kisten dran gehängt mit kleinen Löchern, wo sie dann Nüsse rausfriemeln mussten. Also so Taktikspiele und das lieben die. Das lieben die. Die wollen gerne beschäftigt werden. Also die vertun sich natürlich auch selbst. Das würden sie in der freien Wildbahn auch. Aber da sie ja hier so ein bisschen limitierten Platz haben, lassen wir uns da mal gerne was einfallen.
Was haben die denn für eine Lebenserwartung?
Ich glaube, ich beschäftige mich mit sowas immer ungern.
Klar.
Ich glaube, ähnlich wie Katzen. Also so um die 15 Jahre, aber nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Ich versuche mich immer nicht so mit dem Ende zu beschäftigen.
Nee, das ist klar, aber hätte gar keine Vorstellung gerade gehabt.
Also du hast sie auf jeden Fall eine Weile.
Ja, definitiv. Und es ist eine Verantwortung, das muss man wissen. Also es ist schön, aber es ist nicht das Kuscheltier von drinnen. Es ist nicht die Katze, die abends mit dir auf der Couch liegt. Aber lustig ist es auf jeden Fall. Und bei uns war es eher so der Gedanke, wir fanden es ganz furchtbar, was mit den Tieren gemacht wird im Normalfall und haben gesagt, wenigstens 4 wollen wir ein gutes Leben geben.
Aber weil wir das Wetter gerade angesprochen haben, wie sind die denn mit dem Wetter? Sind die wetterfühlig oder haben die Angst, wenn es richtig kracht? Guckst du dann irgendwie durch die Kamera und denkst so, oh Gott, da draußen stürmt's?
Nee, Angst haben sie nicht, aber sie spüren das natürlich schon viel früher auch als wir. Wenn Gewitter aufzieht, dann sind sie im Haus drin. Also sie kommen nicht raus, sie hassen wirklich den Regen von oben, finden sie ganz furchtbar. Wenn es zu heiß ist, dann sind sie auch nicht im Haus, sondern dann hängen sie sich unter die Dach, also und sie haben so eine Terrasse und dann hängen sie sich von unten dran und verkriechen sich da vor der Sonne. Also zu heiß mögen sie auch nicht. Deswegen sind sie im Sommer auch nicht viel draußen, werden erst so in der Dämmerung dann aktiv, so gegen 17, 18 Uhr. Und aber sie sind nicht wetterfühlig, sie haben jetzt auch keine Angst oder sowas, aber sie mögen den Regen einfach nicht.
Und du als Wetterfrau?
Ich mag den Regen auch nicht. Ich bin auch nicht wetterfühlig, aber ich mag den Regen auch nicht so gerne. Ich bin eher so der Sommertyp. Wobei jetzt, das wird schon dann auch ein bisschen heftig langsam, man merkt es, ne? Dass wenn so über 30 Grad ist, dann habe auch ich das Gefühl, okay, ich bleibe jetzt mal lieber ein bisschen drin. Da handle ich es wie die Tiere.
Wie gefällt dir der Begriff Wetterfee? Hörst du den oft?
Ich denke immer, ich habe keinen Zauberstab dabei. Ne? Das ist echt. Ich tue mich mit dem Image in Deutschland so ein bisschen schwer, weil gerade auch dieser Begriff Wetterfee ist so ein bisschen degradierend. Und ich finde das ganz spannend. In den USA zum Beispiel ist das ja ganz anders. Ne? Da sind die Meteorologen oder die Wettermoderatoren auf einem Level mit den News-Anchern. Und auch in Deutschland ist das ganz oft der Fall. Als ich damals bei N24 angefangen habe, war Einstellungskriterium, dass du studierter Journalist bist. Also meine Kollegin und ich, Miriam Pede, wir sind beide Journalisten. Da war das egal, ob du in der Politik oder in der Wirtschaft sitzt. Du musstest Journalismus studiert haben. Und am Ende des Tages ist es natürlich so, ich bin kein Meteorologe. Ich bekomme den meteorologischen Input von einem Kollegen, schreibe mir dann aber meine Texte selbst. Das ist eigentlich mein journalistischer Part da. Ansonsten muss man ehrlich sein, auch als Moderator geht es vor allem darum, dass du ein Gefühl für Sprache hast, ob du das studiert hast oder nicht. Nichtsdestotrotz finde ich es in Deutschland so ein bisschen schade, dass man immer so als hübsches Mädel abgestempelt wird, weil ich habe auch 5 Jahre studiert und habe ein Volontariat gemacht wie andere Journalisten. Wetterfee ist jetzt nicht so mein Lieblingsbegriff.
Aber das heißt, die Vorurteile sind schon immer noch da.
Ich glaube schon, aber das ist so ein allgemeines Imagebild in Deutschland. Also ich mache es für mich ist es jetzt gar nicht so schlimm. Das Wetter ist nur ein ganz kleiner Teil meiner Arbeit. Ich arbeite ganz viel als Eventmoderatorin, moderiere da wirklich technologische Kongresse, mache seit vielen Jahren den Digitalgipfel der Bundesregierung. Also wo man sagt, okay, da wird man für sein Fachwissen geschätzt und wertgeschätzt. Ja. Und da hole ich mir so ein bisschen meine Bestätigung. Und das Wetter ist nett. Ich finde es schön, weil es einfach ein Thema ist, worüber jeder spricht. Ich finde es ein schönes Thema. Aber die Bestätigung in Form von, du bist eine intelligente Frau, Susanne, die kriegst du beim Wetter jetzt nicht unbedingt. Was ein bisschen schade ist, weil, wie gesagt, da stecken ganz oft ganz kluge Köpfe auch in Deutschland dahinter.
Warum stimmen denn die Vorhersagen so oft nicht? Das ist doch das, worüber viele beim Wetter reden.
Also zu Corona-Zeiten war es tatsächlich so, dass die Daten auch gefehlt haben aus dem Luftfahrtverkehr. Das war wirklich so, man hat nur noch die Bodendaten gehabt, die Prognosen wurden ungenauer. Ansonsten ist es einfach ganz schwer, das auf, gerade wenn du eine instabile Wetterlage hast, zu sagen, wo was runterkommt. Und das ist ja genau das Problem. Wir sitzen jetzt hier und definitiv, so wie es sich anhört, 5 Kilometer weiter, und das kann der Münchner Süden sein, scheppert es gerade richtig. Und wir kriegen hier hoffentlich keinen Tropfen Regen ab. Und das kannst du so auf plus minus 50 Kilometer total schwer sagen. Und wenn es dann gerade im Sommer, ja den ganzen Sommer über, so Wetterlagen gibt, wo immer Hü und Hott und den einen trifft es, den anderen nicht. Wenn es halt dann mal Berlin trifft, dann ist Land unter und dann laufen alle Tunnel voll und jeder schimpft. Und warum habt ihr das nicht gesagt? Und dann man wird ja auch ganz oft wirklich angeschrieben, warum hast du das nicht gesagt? Ich sage lokal. Das heißt genau das, es kann dich treffen, es kann dich aber auch nicht treffen. Man kann es nicht so genau sagen, wo es dann runterkommt.
Ja, aber das ist wirklich ganz interessant. Meine Wetter-App sagt auch gerade extreme Gewitterwarnung bis 22 Uhr. Aber als ich losgefahren bin gestern, und so ist das finde ich, bei den Apps immer, ne? Da war alles sonnig, 31 Grad, nur Sonne. Und wenn du bei Köln hattest du Wolken und Sonne, in München hattest du nur Sonne. Und dann wird das immer schlechter, je näher die Uhrzeit irgendwie kommt.
Ja, weißt du, wie man so, natürlich,
denke, also Leute.
Ja, man muss auch realistisch sein. Wir haben beim Wetter je nach Sender zwischen einer Minute und einer Minute 20. Du kannst das Wetter für ganz Deutschland nicht stundengenau abbilden. Das ist immer ein grober Überblick. Und klar, wenn du eine stabile Wetterlage hast, wo mal über eine Woche lang das Wetter gleich bleibt, juhu, dann kann ich sagen, überall Sonne und 30 Grad. Aber das hast du halt in den wenigsten Fällen. Und dann schaffst du es auch nicht in einer Minute oder Minute 20 für jede Region, das genaue Wetter vorherzusagen.
Deine Family schleicht gerade vorbei, glaube ich.
Ja, die nächste Generation.
Die nächste Generation, guckt mal. Ihr könnt ruhig mal herkommen, ihr müsst nicht schleichen. So streng sind wir hier nicht bei Auf die Schnauze.
Sehr gut. Da merkt man, dass wir 9 Jahre zusammen sind. Wir haben es gleichzeitig sehr gut gesagt. Das ist auch wie so, sagt man immer, aber Hund und Herrchen, ne? Hallo, mein Schatz.
Oh. Sag mal hallo.
Hallo.
Wolltest du mal bei den Waschbären gucken gehen, oder wohin warst du auf dem Weg?
Aber sag mal, machst du dir jetzt viel Sorgen auch wegen dieser ganzen Extremwetter und Klimawandel und all dem, was so auf uns zukommt?
Ganz schwieriges Thema, ja. Gerade als Mutter ändert das echt nochmal den Blickwinkel. Ich glaube, dass jeder versuchen sollte, das zu tun, was er kann. Ich bin viel auf Elektromobilität umgestiegen. Ich bin praktisch nur noch mit dem E-Auto oder dem E-Bike unterwegs in der Stadt. Manchmal muss ich beruflich einfach irgendwo mit dem Auto hinfahren. Dann ist es auf langen Strecken natürlich leider noch der Verbrenner. Aber es sind so kleine Themen. Wir haben eine riesen Solaranlage auf dem Dach. Ich glaube, wenn jeder das tut, was er kann, und wenn regierungsseitig da so ein bisschen Erleichterung verschafft wird, was Bürokratie anbelangt, was man ja jetzt anstrebt, ich glaube, wir können es gar nicht mehr ganz rumwuppen, aber jeder sollte einfach sein Bestes tun, und klar, so ein bisschen Angst schwingt immer mit, aber auch da, ich beschäftige mich ungern mit dem Ende.
Ja.
Heißt nicht, dass ich die Augen davor verschließe. Aber ich glaube, ja, jeder sollte einfach gucken, was ihm hier und jetzt möglich ist, damit wir langfristig da das Ruder noch ein bisschen rumreißen.
Ja, sollen wir mal zu unserer Entweder-Oder-Rubrik kommen? Bühne oder Fernsehen?
Schwierig. Ich mag beides. Hat beides seinen Charme. Wie gesagt, beim Wetter mag ich einfach das Lockere. Es ist ein tolles Team. Es sind Leute, die ich immer wieder sehe. Das habe ich auf der Bühne natürlich ganz selten. Bühne reizt mich thematisch ein bisschen mehr, wenn ich ehrlich bin. Da mache ich natürlich auch die unterschiedlichsten Sachen, auch die unterschiedlichsten Formate. Dann hast du viele Galas und Preisverleihungen. Das ist natürlich auch einfach mal ganz schön irgendwie und netter Abend. Und dann hast du Technologiekongresse, wo du einfach sagst, hey, ich darf hier gerade so viel lernen. Ich habe die klügsten Köpfe immer irgendwie mit auf dem Panel sitzen und darf die befragen. Also das macht dann inhaltlich, reizt es mich noch ein bisschen mehr, aber es hat beides seinen Charme.
Ja, kann ich verstehen. Was ich ja spannend fand, ich frag dich mal, Nord- oder Südkorea?
Ich fand, die Antwort war so klar, deswegen habe ich dir die Frage gestellt.
Ich war tatsächlich noch nie in Südkorea.
Aber in Nordkorea, was ich total
ich
krass
war
finde.
In Nordkorea, ja. Auch da, mein Mann ist die treibende Kraft dahinter, der ist so ein bisschen verrückter, kreativer und hat zu der Zeit viel in China gemacht, hat da Clubs designt und von da aus ist es ja wirklich nur ein Katzensprung. Also da fliegt zweimal die Woche, geht dann Flieger nach Nordkorea. Ich fand es als Journalistin einfach spannend. Ich mag nicht immer so diese vorgeschriebenen und vorgedachten Dinge, sondern wollte schon auch selbst mal hinreisen und gucken, wie es aussieht. Bin mir dessen bewusst, dass du nicht das real North Korea gezeigt kriegst, ne? Da so viel Realismus musst du haben. Aber es gab da ja schon so Dokus, wo man gesagt hat, hey, und da ist kein Auto auf der Straße und weiß man, so ist es halt einfach nicht. Also die Aufnahmen haben die irgendwann um 5 Uhr morgens gemacht, dass alle noch geschlafen haben, das wäre hier in München das Gleiche. Und das fand ich einfach ganz spannend und es ist landschaftlich auch echt ein krass spannendes Land. Also du fährst um die Ecke, da sieht es aus wie in einer bayerischen Schlucht und dann fährst du 100 Kilometer weiter und bist am Mahjong Beach, am Strand und das fand ich spannend, aber in der Tat war es so, dass es auch in Nordkorea Internet gibt. Nicht viel und das wird von Stadt zu Stadt gereicht, aber die haben dann auch irgendwann mich gegoogelt und rausgefunden, dass ich Journalistin bin und dann war ich doch ganz froh, dass ich auch raus war aus dem Land.
Aber die laufen die dann hinter einem her und gucken wirklich, was man macht, wo man hingeht oder wie muss man sich das vorstellen?
Du hast immer einen Betreuer an deiner Seite.
Ach so, tatsächlich,
ja,
also da läuft immer einer mit.
Du hast immer nicht per se 1:1, aber du hast als Gruppe immer einen Betreuer. Wir waren, glaube ich, so um die 10 Leute und hatten 3 Betreuer. Es war nicht so streng wie vielleicht mit anderen Reisegruppen, wobei die meisten machen ja dieses, und das kann ich auf den Tod nicht leiden, so ich fliege jetzt einmal nach Pyongyang, damit ich das von meiner Bucketlist abstreichen kann. Das war bei mir ja nie der Gedanke dahinter, sondern ich wollte wirklich ein bisschen was vom Land sehen, soweit es mir möglich war. Aber ja, du hast immer deinen Betreuer an der Seite. Und dann haben wir da in einem Alpenhotel geschlafen, das hätte 1:1 ein 5-Sterne-Hotel wirklich aus den Alpen einfach weggenommen und dahin gestellt. Und dann fährst du halt, wie gesagt, 100 Kilometer weiter und dann bist du praktisch im Kempinski am Mahjong Beach, wohl wissend, dass das nur für eine ganz besondere Bevölkerungsschicht gedacht ist. Und natürlich, ich habe all dieses Wissen, wollte damals aber einfach dahin, um es mir mal anzuschauen und so ein paar Sachen für mich auch zu relativieren. Mhm. Genau. Würde aber nicht nochmal dahin reisen, insbesondere weil sie jetzt wissen, dass ich Journalistin bin.
Aufgebrezelt oder natürlich?
Beides. Hat sich auch sehr geändert, seit ich Mutter geworden bin, 2020.
Bist du uneitler geworden?
Sehr, sehr. Also wirklich, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, und damit meine ich wirklich so vor 20 Jahren, mit Anfang 20 damals noch so ein bisschen gemodelt, um mir das Studium zu finanzieren, da war das so der Super-GAU, wenn du ungeschminkt zum Set musstest. Dann war ich immer froh, wenn das morgens um 5 im Dunkeln noch war, dass mich keiner sieht irgendwie. Das hat sich komplett geändert. Also wenn ich jetzt Senderdienst habe, dann gehe ich gegen Mittag rüber. Ich würde Teufel nicht auf die Idee kommen, mich morgens zu schminken und laufe auch in der Firma ungeschminkt rum und also bin da völlig mit dem Alter völlig entspannt geworden und durch den Kleinen nochmal dazu, man hat einfach die Zeit gar nicht.
Ost oder West?
Ich bin Ossi. Na, also wir können das Interview auch auf Sächsisch machen. Ich bin Ossi. Ich bin gerne Ossi. Es gibt sehr schöne Ecken. Aber ich fühle mich auch in München sehr wohl. Trotzdem, ich sag jetzt mal Osten.
Was ist denn noch typisch Ostdeutsch an dir? Gibt es das überhaupt oder ist das auch
der
ein Vorteil?
Dialekt, wenn ich mag, oder wenn meine Familie da ist oder ich mit denen telefoniere, bin ich auch echt schnell wieder drin. Das Sparsame ist, glaube ich, krass auch in mir verankert. Da bin ich einfach viele Jahre auch anders erzogen worden. Ist einfach, du legst viel zur Seite und versuchst viel zu sparen. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, was so typisch ostdeutsche Eigenschaften sind. Ich glaube, den Familiensinn, klar, den hat man gefühlt im Osten vielleicht noch ein bisschen mehr gelebt. Also dieses Familiending, das war auch was mir in Nordkorea sehr aufgefallen ist. Ne? Die sind sehr, sehr familiär. Da gibt es ganz andere Strukturen. Also wenn ich meinen Bruder in Dresden sehe, der geht aus der Tür und kann sich überlegen, ob er links oder rechts die Kita nimmt. Wenn ich mir die Kita-Situation hier in München angucke, ist das ein bisschen ein anderes Thema, weil das einfach auch von Anfang an damals so war. Beide Elternteile sind arbeiten gegangen, das war auch bei meinen Eltern so. Da waren die Strukturen ganz anders. Fun Fact, in Nordkorea ist es sogar so, wenn die Eltern in höheren Positionen sind, werden die Kinder sogar beim Haus abgeholt und in die Kita gebracht. Also da wird es nochmal sozusagen auf einem ganz anderen Level gelebt, dieses bitte Kinder bekommen und Familie gründen und trotzdem gleichzeitig arbeiten. Aber ansonsten glaube ich, nach all diesen Jahren, es gibt kein Ost und kein West mehr und es gibt auch keine Osteigenschaften und keine Westeigenschaften. Deswegen lässt sich die Frage echt schwer beantworten.
Dein Sohn, den hört man hier auch im Hintergrund jetzt immer, der spielt da gerade eifrig. Ne? Wie wichtig ist dir das, dass er mit Tieren aufwächst?
1000% ist für mich das A und O. Wirklich, ich war selbst, wie gesagt, schon immer tierlieb. Es war für mich das Allerwichtigste. Ich habe ganz früh, Vögel waren der geringste Kompromiss, den meine Eltern irgendwie, das war das Größte, was irgendwie ging, was sie eingegangen wären, war für mich immer wichtig. Es ist für mich das Größte. Der füttert die Waschbären mit seinen 2,5 Jahren, mit einer Selbstverständlichkeit und spielt mit denen und lernt ein Verständnis für Lebewesen. Also wirklich das Leben zu schätzen und egal wie groß oder klein es ist. Und das ist mir essentiell. Wir hatten jetzt sogar seine Kita zu Besuch, die haben die Waschbären besucht und es war wirklich ganz, ganz schön. Ich finde das so wichtig, gerade für Stadtkinder, die keinen Zugang dazu haben. So oft es geht, bitte in irgendeinen, auch wenn es nur ein Tierpark ist, ich bin auch kein Freund von eingesperrten Tieren, aber einfach das Gefühl dafür bekommen, dass das Leben wichtig ist, egal wie klein es ist.
Hat er denn Lieblingstiere von denen, die ihr habt?
Also wir haben ja 3 Katzen. 2 davon sind drin. Das ist so ein bisschen organisch gewachsen, weil ich leider 2-mal meine Kater verloren habe und panische Angst davor habe, dass meine Katzen nochmal rausgehen bei der Großen. Bei der 9-Jährigen kann ich es nicht verhindern. Sie ist Tierheimkatze, sie hat es immer so gekannt. Ich würde sie niemals einsperren.
Ja, aber vor allem die Waschbären würden die auch essen, ne?
Die ist smart genug. Die Wi-Fi, nee. Also die rennt auch auf dem Käfig rum und klettert da hoch und spielt mit denen. Ja. Dadurch sind wir haben wir zwei Katzen, die drinnen sind, die auch nur drinnen bleiben. Deswegen sind sie auch zu zweit, weil eben wenn dann doch mal keiner da ist, haben sie sich. Und das ist ganz schön, die sind nur 2 Monate auseinander, sind 2 Britisch-Kurzhaar. Britisch-Kurzhaar sind ja auch von der Rasse her so
kuschelig.
Ja, und die wollen nicht unbedingt raus. Du nimmst denen nichts weg. Es wäre für mich ganz schlimm, wenn ich eine Katze, die den Drang hat, rauszugehen, einsperre. Das würde ich nie machen. Aber die 2 sind völlig fein, die tüdeln drin rum. Long story short, zu den beiden hat er natürlich den meisten Kontakt. Und die liebt er natürlich, mit denen kuschelt er, der schläft auf dem Humi drauf. Das also ja, er liebt die Waschbären auch, aber die engere Bindung hat er natürlich zu den beiden Katzen.
Und die dritte Katze darf dann aber rein? Also die raus darf?
Immer, die geht tagsüber immer raus und dann kommt sie abends gegen 17 Uhr, 18 Uhr wieder. Die hat eine echt gute innere Uhr. Und dann steht sie an der Tür und will wieder rein.
Aber dann musst du ja schon aufpassen, dass nicht die anderen mal mit raushuschen.
Wirklich, die anderen haben keinen Drang rauszugehen.
Ach echt? Okay, die haben, weil sie es nicht kennen wahrscheinlich, ne?
Also die gucken mal an der Tür, aber eher so, weil sie neugierig sind, dass sie wiederkommt. Man muss auch dazu sagen, jeder, der schon mal versucht hat, eine ältere Katze und jüngere Katzen zusammenzubringen, das ist nicht so einfach. Ja, die führen einfach ein sehr unterschiedliches Leben. Die haben auch nicht so viel miteinander zu tun. Die akzeptieren sich, das ist alles fein. Aber die Große führt ihr eigenes Leben und die 2 Kleinen führen miteinander ihr Leben. Und wie gesagt, die haben gar nicht so den Wunsch rauszugehen. Also die gucken mal nach draußen, aber es ist nicht, dass sie
sind dann wahrscheinlich etwas irritiert, wenn die dritte mal eine Maus mitbringt. Denken sich, hups.
Das ist jetzt eher beim Junior langsam das Problem, dass ich immer sage, oh, die schläft, die geht jetzt, die bringe ich jetzt mal nach Hause. Da werde ich jetzt irgendwann den Transfer mal schaffen müssen. Dass Katzen eben auch Mäuse jagen und fressen, habe ich bisher noch so ein bisschen gescheut.
Also jagen tut mein Hund die Mäuse auch.
Der kriegt sie nur nicht.
Ja, nee, also auch da, man gewöhnt sich sehr dran. Also früher war ich auch so, um Gottes Willen, jetzt liegt da eine Maus, was mache ich nur? Und mittlerweile ist es so, ja komm, ich bring's weg, passt schon. Ach, du hast mir das Gesicht übrig gelassen, danke.
Essen die Waschbären denn tote Mäuse?
Ich habe es mal probiert, es reinzuwerfen, wirklich aus Nachhaltigkeitsgründen, weil Wi-Fi mehr jagt, als sie frisst. Ich glaube, sie haben es gefressen, aber irgendwie, das ist so komisch eklig, dass ich es dann auch wieder nicht mache. Manchmal lasse ich es liegen und hoffe, dass der Fuchs es holt, weil wir haben ja natürlich Füchse. Also wir haben einen Fuchs, die kriegt jedes Jahr irgendwie ein Jungtier, ist auch ganz zauberhaft. Manchmal holt sie sich, dann habe ich Glück, dann muss ich es nicht wegmachen. Wenn sie am nächsten Tag noch liegt, dann denke ich, okay, jetzt muss ich doch ran.
Sollen wir Sätze vervollständigen?
Ja.
Okay. Miss Sachsen bin ich geworden, weil ich besonders gut
absolut nichts kann. Right time, right place. Auch das, ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe Journalismus und Psychologie studiert und war so ein kleiner Student, der mit dieser Welt auch gar nichts zu tun hatte. Hatte dann aber, 2003 war das, einen Freund, der hier aus München kam und viel mehr mit dieser Schickeria und weiß nicht immer. Und der hat keinen Schmarrn gesagt damals. Du siehst ja nicht aus wie ein Kartoffelsack, bewirb dich doch mal. Und dann hat er mich da angemeldet.
Wie aufbauend.
Wie nett, danke.
Nicht ich habe mich dort angemeldet, sondern er. Und das war so ein weirder Kosmos für mich, weil ich damit noch nie was zu tun hatte, wirklich mit diesem ganzen Beauty-Gedöns und das war so gar nicht meine Welt. Und dann waren da Mädels, die mit solchen Schminkkoffern, die hatte ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und für die das wirklich ein Hobby war, die das über Jahre gemacht haben. Und du musst ja eine Stadt gewinnen, dann musst du ein Bundesland gewinnen, um zur Miss Germany-Wahl zu kommen. Und ich kam dahin und gewann die Stadt. Und dann war das noch ganz schlimm, weil das war Chemnitz. Es gab in diesem Jahr nur noch einen Stadtwettbewerb und das war Chemnitz. Und Chemnitz ist eine halbe Stunde von Dresden, das war jetzt nicht weit. Und dann habe ich gesagt, ja komm, mach mal Chemnitz. Und dann bin ich Miss Chemnitz geworden. Und ach herrje, ist die Welt für viele Menschen zusammengebrochen, dass ich als Dresdnerin Miss Chemnitz geworden bin. Dann haben sich die Medien da drauf gestürzt. Hat Chemnitz keine schönen Frauen mehr? Dann haben die eine eigene Miss Chemnitz noch gewählt, schnell irgendwie, weil die Miss Sachsen-Wahl war eine Woche später. Es war ein Ding. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Irgendwie, wo bin ich hier reingeraten? Und ich glaube, dieser ganze Medienpush am Ende hat auch dazu geführt, dass ich das Ding gewonnen habe, weil es gibt bestimmt schönere Frauen auf diesem Planeten. I don't know. Ich war Miss Sachsen. Ich fuhr zur Miss Germany-Wahl, wurde Miss Intelligenzia, ein Titel, auf dem ich bis heute sehr, sehr stolz bin.
Aber würdest du nochmal mitmachen, so eine Misswahl?
Nee, also ich bin da wirklich reingeraten. Ich bin da echt reingeraten. Ich bin aber im Nachhinein dankbar, weil es mir eine komplett neue Welt erschlossen hat, mit der ich vorher absolut nichts zu tun hatte. Ich glaube, ich auch nie beim Fernsehen und in den Medien gelandet wäre, was mir heute wahnsinnig Spaß macht. Ja, wurde Miss Intelligenzia, das ist eine ganz lustige Geschichte. Galileo hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie einen Beitrag laufen, dass nicht hübsche Menschen tendenziell dumm sind, sondern hübsche Menschen hätten von der Genetik her sogar das Potenzial, viel klüger zu sein. Und dann haben die uns da wirklich vermessen nach dem goldenen Schnitt, wer also nach goldenem Schnitt am schönsten ist. Und wir mussten diesen IQ-Test machen. Und es war so witzig, weil ich habe das echt mal als Chance gesehen. Wann kann man schon mal von der Uni abgenommenen IQ-Test machen? Da kommt man so leicht auch gar nicht ran. Und ich sag mal so, von den 21 Mädels, die da waren, haben das vielleicht 4 oder 5 ernst genommen, die das einfach wirklich wissen wollten. Und dann kam mein Betreuer damals, so hieß er, der hatte nämlich 90%. 90% heißt, dass 10% klüger sind, in Anführungszeichen, weltweit als er. Also es wurde nicht nach dieser Prozentskala, nach dieser Skala, sondern nach Prozenten gewertet. Und dann stellte sich also aus, ich hatte 96%.
Wow.
Und dann hat er gesagt, Susanne, ich dachte, du bist total dumm, weil du redest hier so wenig. Und ich sage nur, nee, es ist Februar, ich stecke mitten in den Studium, in den Prüfungen drin. Ich habe andere Themen als Haarsträhnchen und Finger.
Du siehst also nicht nur nicht aus wie ein Kartoffelsack, sondern
noch 96%. Ich glaube, roundabout 125, 130 auf der IQ-Skala war das damals. Aber es war einfach, war echt spannend. Und long story short, es hat mir einfach eine andere Welt eröffnet. Also ich habe dann dadurch eine Agentur bekommen, habe gemodelt, habe mir natürlich sehr schnell und easy mein Studium finanzieren können und habe einfach dadurch Medienkontakt gehabt. Aber auch, wie ich zur Moderation gekommen bin, war wie Jungfrau zum Kind. Ich habe mich auf eine Redakteursstelle hier in München beworben, wie man das halt macht. Man bewirbt sich auf ein Volontariat, geht in eine Redaktion. Und das war eine ganz kleine Firma damals, irgendwie nur so 10 Mitarbeiter. Und die haben dann gesagt, Susanne, möchtest du moderieren? Da habe ich mit meinem schönen sächsischen Akzent gesagt, na klar, das machen wir. Und dann habe ich ein bisschen Sprachtraining bekommen und seitdem bin ich Moderatorin. Ja.
Jetzt ist der Akzent weg.
Ja, schwupps, wegtrainiert und kam zum Glück, außer wenn ich vor Ort bin, auch nicht mehr wieder. Wobei, ich mag ihn. Es ist kein klangschöner Dialekt, aber es stört einfach, wenn man aus der Gegend kommt. Nein,
das
überhaupt nicht.
Viele sagen, der ist jetzt nicht der schönste.
Er ist auch wirklich nicht der klangschönste Dialekt, wenn man danach geht. Aber für mich ist es Heimat und deswegen, ich höre ihn gerne. Für mich ist das alles fein.
Ich trinke gerne Bier, weil...
Überhaupt nicht. Ich trinke gar keinen Alkohol.
Weil du nicht magst, wenn man so ein bisschen angeschickert ist?
Nee, gar nicht. Ich mag den Geschmack tatsächlich. Okay. Ich habe nie was gefunden. Ich habe es mit Wein probiert. Bier nicht so. Bier bin ich wirklich raus. Also das schon der Geruch ist schwierig. Aber ich habe es auch mit Cocktails probiert und ich habe nie was gefunden, was mir geschmeckt hätte.
Witzig, weil bei Cocktails schmeckst du es doch eigentlich überhaupt nicht. Du vielleicht schon, du bist scheinbar dann empfindlicher in deinen Geschmacksknospen,
ja,
weil
ja.
Das ist ja eigentlich immer die Gefahr bei Cocktails, ne? Hast du da so einen schönen, keine Ahnung, irgendeine Pina Colada schmeckt
eigentlich
nur noch.
Auf der anderen Seite des Tisches.
Ja, of course.
Aber gibt es denn auf dem Oktoberfest überhaupt was Unalkoholisches?
Ja, alkoholfreies Bier halt, so. Aber das trinkst du dann auch nicht.
Wobei, ehrlich gesagt, Oktoberfest. Früher, wenn du noch nicht in der Stadt gewohnt hast, bist du gerne mal hierher gekommen. Jetzt, wo ich hier lebe, und das ist fast 15 Jahre jetzt. Ich bin beruflich mal da, wenn man sich irgendwie blicken lassen muss, aber auch das ist nicht meine Welt. Nicht freiwillig.
Nicht willig, okay. Wenn ich schlechte Laune habe, dann?
Schokolade. Ich bin sehr zuckerdickt. Das mag man immer gar nicht denken, wenn man mich sieht, weil ich sehr schmal bin, aber ich habe eine sehr zuckerlastige Ernährung und Schokolade hilft immer bei vielen.
Das sieht man dir nicht an. Jetzt sagen wieder alle, ja klar, isst die viel Schokolade.
Macht sie tatsächlich leider, ja.
Wenn ich mir einen Traumjob aussuchen könnte, dann?
Genau der, den ich habe. Ich bin super gerne Moderatorin. Es erfüllt mich auf so vielen Ebenen. Wie gesagt, auch die zwei unterschiedlichen Welten mit TV und Event. Man hat immer kluge Leute an seiner Seite. Man ist immer nah am Wissen dran. War auch der Grund, weshalb ich tatsächlich schon 8 Wochen nach der Geburt wieder gearbeitet habe, weil ich gesagt habe, ich möchte thematisch nicht so weit weg sein. Mein Job erfüllt mich voll und ich bin sehr dankbar, dass ich da gelandet bin.
Wie klappt's denn als Mama mit dem Arbeiten? Also du hast ja gerade gesagt, du hast früh wieder angefangen, aber hast du auch mal einen Struggle gehabt oder ging
das alles
gut?
Man schläft halt einfach nicht. Also das ist wirklich, dessen muss man sich bewusst sein. Ich bin selbstständig, das ist der Vorteil und es war vom Timing natürlich auch grandios. Er kam im September 2020, da waren viele Eventkunden noch in der Findungsphase, was machen wir, geht dieses Corona wieder weg? Und dann war es ab November, wo ich aus dem Mutterschutz raus war, wirklich so, dass die Leute gesagt haben, okay, wir fangen jetzt mal langsam wieder mit Events an. Und dann war ich natürlich in Anführungszeichen ein gefundenes Fressen, weil ich TV mache und die Eventsprache spreche. Auch da gibt es nicht so viele. Und dadurch kam das ganz gut. Dann hast du halt 2-3 Events pro Monat gemacht. Das konnte man gut umsetzen. Und dann ist das, in dem Moment, wo er größer wurde, ist das dann sukzessive wieder mehr geworden. Aber klar habe ich mal Monate, wo ich mehr unterwegs bin. Dann habe ich aber auch jetzt im Sommer wieder sehr viel Zeit für ihn. Und da muss man einfach gucken, dass man da ein gutes Gleichgewicht hinbekommt. Aber es lässt sich machen, weil man es eben als Selbstständiger selbst in der Hand hat, welchen Job man annimmt und welchen man sein lässt.
Hört ihr den Donner?
Ja.
Ja, jetzt ist Zeit einzupacken, würde ich sagen.
Es war sehr schön bei dir, Susanne.
Ich möchte auch die Waschbären sehen, bevor es regnet.
Ja,
wir gehen unbedingt mal das dahin. Schaffen. Ja.
Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne. War schön, dass ihr da wart.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt Auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an aufdieschnauzepodcast@gmail.com. Bei Instagram @aufdieschnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.